Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es größtenteils um das Meeting der General Manager in Florida. Es ist etwas, was jedes Frühjahr stattfindet. Ich meine, in den meisten Fällen dann auch in Florida. Ich kann mich nicht daran erinnern, da schon mal eine andere Location dort irgendwie gehört zu haben, wo sich die General Manager treffen. Und da werden verschiedene Themen besprochen. Da geht es um Dinge wie Regeländerungen, da geht es um Dinge wie das, was gerade in der Liga passiert in den letzten Wochen und Monaten in der Saison. Und in diesem Fall gibt es eben einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Und leider ist eins der Themen, was dort hochgekommen ist, das Thema Brain Damage, und zwar Chronic Traumatic Encephalopathy. Also ja, im Prinzip chronische traumatische Enzephalopathie. Das heißt also, das sind Gehirnschäden, die durch wiederholende Verletzungen des Gehirns entstanden sind. Und warum ist das Ganze ein Thema geworden? Weil leider während dieses General Managers Meetings die Nachricht rauskam, dass Chris Simon sich das Leben genommen hat und dass er eben jemand war, der laut seiner Familie auch unter CTE gelitten hat, und das einer der Gründe war dafür, dass er dann eben am Ende gestorben ist. Und an der Stelle erstmal von mir der Hinweis: Wenn ihr selber in irgendeiner Form Probleme habt, wenn ihr Depressionen habt, wenn ihr etwas habt, wo ihr einen Psychotherapeuten braucht, es gibt eine Telefonnummer 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Ich mache die Nummern mit rein in die Shownotes, ich mache einen Link mit rein. Deutsche Depressionshilfe ist das, wo ich hier die Nummern gefunden habe. Und da kann euch sicherlich geholfen werden. Also an der Stelle, falls ihr selber da in irgendeiner Form dort Probleme habt, bitte wendet euch an die Leute, die euch helfen können. Es ist nie zu spät und es gibt immer Menschen, die euch in irgendeiner Form helfen können. Bei Chris Simon ist es so gewesen, der war NHL-Veteran, der hat für verschiedenste Teams gespielt, der hat für Washington gespielt, der hat für Quebec, Colorado gespielt, hat dann Stanley Cup gewonnen, 96, Calgary, die Islanders, Chicago, die Rangers, Minnesota, 15 Jahre NHL, 700 Spiele. Er war jemand, der sicherlich ein klassischer Enforcer war, allerdings vielleicht, na, klassisch ist vielleicht falsch, er war ein Enforcer. Also über 1800 Strafminuten, und wenn man eben auch eingibt seine Highlights, da sind Tore mit dabei, da sind aber auch eben Fights mit dabei. Da ist leider auch eine Aktion dabei bei den Islanders, wo er dann einmal mit dem Stock, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 25 Spiele Sperre hat er da bekommen, einen Stockschlag ins Gesicht des Gegners. Da eben auch einen Foul, das war auch quasi fast schon das Ende seiner NHL-Karriere damals. Aber Chris Simon war auch jemand, der eben durchaus auch Tore erzielen konnte. Er hat 16 Tore gemacht mal für die Avalanche in der Meisterschaftssaison 2006. Er hat 29 Tore gemacht, war, meine ich, Top-Torjäger bei den Washington Capitals 99-2000. Also auch schon jemand, der eben dann nicht nur körperlich agieren konnte, sondern der eben auch eishockeytechnische Fähigkeiten hat. Und ja, viel zu früh im Alter von 52 Jahren gestorben. Und natürlich da auch mein Beileid an die Familie, an Freunde. Und das war eben ein Thema, was natürlich dann während dieses General Managers Meetings auch hochkam. Und Gary Bettman wurde dann eben auch gefragt, beziehungsweise er wurde damit konfrontiert mit der Aussage der Familie, dass eben CTE dazu beigetragen hat, dass Chris Simon krank war. Und da hat Bettman eben gesagt, ja, also sie warten natürlich erstmal ab, was die Mediziner ihnen sagen, was eben dann auch das Resultat war, eben dann auch in dem Fall bei Chris Simon. Aber er hat eben auch darauf hingewiesen, dass die NHL und dass das Eishockey in der NHL so sicher ist wie nie zuvor. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, Gary Bettman ist eben ein Anwalt, und das ist eigentlich für mich eine typische Anwaltsaussage. Natürlich hat er recht, dass Spiel in der NHL ist so sicher, wie es noch nie war in der Geschichte der NHL. Das heißt aber nicht, dass man nichts machen muss. Und ich hatte das ja auch in den letzten Wochen hier thematisiert mit Matt Rampe. Und da hat man ja gesehen, der Junge ist eben 21, kommt in die Liga und alle wollen plötzlich einen Faustkampf mit ihm. Und dass das nicht gut und gesund sein kann, das kann man sich ja an fünf Fingern abzählen. Da brauche ich auch keinen, also es tut mir dann immer leid, wenn sie dann immer sagen, natürlich aus Anwaltssicht, ich brauche Medical Evidence und ich brauche die Studien und so weiter und so fort. Aber da zählt für mich einfach gesunder Menschenverstand. Und wenn jemand mit 21 alle zwei Tage einen auf die Glocke bekommt, dass das nicht gesund sein kann, da brauche ich keine Studie für. Und dementsprechend muss ich sagen, das war wieder so eine typische Gary Batman-Aussage. Ja, er hat recht, aber ich finde halt, dass die Liga an der einen oder anderen Stelle einfach noch mehr machen muss. Wir kommen auch gleich noch dazu. Da gibt es eben dann eben auch noch einiges, was die Regeländerungen betrifft, wo ich sage, sind gute Dinge gemacht worden, aber eben auch Sachen, die vielleicht noch offen sind, wo man noch mehr hätte machen können. Dann kommen wir mal zu den Regeländerungen, die dort empfohlen wurden. Erstmal kurz zum Prozess. Also diese Regeländerungen, die wurden vorgestellt, wurden dem Board of Governors vorgestellt. Das ist die Vereinigung der General Manager der NHL. Und der Prozess ist jetzt, dieses Board of Governors hat die Regeländerungen, über die ich jetzt rede, die haben die ja genehmigt sozusagen. Erstmal, dass sich damit dann, muss man einmal nachlesen, wie der genauer Begriff ist, das NHL Competition Committee beschäftigt. Das NHL Competition Committee, das besteht aus einem Besitzer, vier General Managern und fünf Spielern. Und diese zehn Personen, die beschäftigen sich eben dann auch nochmal mit den Regeländerungen. Die müssen quasi auch noch zustimmen. Und danach geht es nochmal in die Abstimmung beim Board of Governors, wobei man davon ausgehen kann, das Board of Governors hat ja jetzt quasi gesagt, okay, leitet diesen Prozess ein, dass diese Änderungen passieren, dann geht man auch davon aus, dass wenn dann eben das NHL Competition Committee das Ganze genehmigt hat, danach auch nochmal das Board of Governors das Ganze absegnet. Also ihr seht schon, ist ein bisschen wie in der Politik mit so quasi Ausschüssen, Gesetze genehmigen, so ungefähr. Das ist so ein bisschen der Prozess, der dahinter dann auch bei diesem Board of Governors Meeting der General Manager steht. Eine kurze Korrektur noch, das NHL Board of Governors ist natürlich die Besitzervereinigung und nicht die Vereinigung der General Manager. An der Stelle habe ich eben da was Falsches erzählt. Also der Prozess bei einer Regeländerung ist dann so, die General Manager empfehlen das dem Komitee, das Komitee gibt das dann weiter ans Board of Governors und die nicken das Ganze dann in der Regel auch ab, weil natürlich ihre General Manager das Ganze ausgehandelt haben. Also sorry, wenn ich da eben für Verwirrung gesorgt habe. Board of Governors, das sind die Besitzer. Also kommen wir mal konkret zu den Regeländerungen, die dort beschlossen wurden. Es gibt einmal eine Regeländerung, was Delay of Game, Puck Out of Play betrifft. Das heißt also, wenn der Puck über die Bande fliegt, da gibt es ja eine 2-Minuten-Strafe, wenn das Ganze absichtlich passiert ist. Jetzt haben die Coaches die Möglichkeit, eine Coaches Challenge dort zu initiieren. Das heißt, dann wird überprüft, ob der Puck wirklich direkt vom verteidigenden Spieler, ist es ja in den allermeisten Fällen, dann rübergeflogen ist über die Bande und ob nicht dazwischen vielleicht noch jemand anderer mit dran war, ob das irgendwie abgefälscht war und so weiter. Das heißt also, es kann genau geklärt werden, ob diese Strafe dort gegeben werden muss. Das ist ganz interessant insoweit. Zum einen gab es relativ wenig Fälle, wo das Ganze inkorrekt war. Wenn man seit Start der Saison 2021 die Fälle sich anschaut, dann gab es 766 Strafen wegen Delay of Game, Puck Out of Play. Und davon waren laut der NHL 14 falsch, also ein ziemlich kleiner Teil. Und um diese 14 jetzt richtig dort einordnen zu können, wird eben diese Regeländerung durchgeführt. Das heißt, es kann dort eine Coaches Challenge geben. Allerdings muss man da auch sagen, da sollten sich die Coaches und vor allem dann auch die Video-Coaches, denn die sind ja letzten Endes diejenigen, die das Ganze dort initiieren, die sollten sich schon sehr, sehr sicher sein, dass in dem Fall dort eben was falsch gelaufen ist, denn es gibt ja normalerweise dann die 2 Minuten für Delay of Game und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine Coaches Challenge und das Ganze ist dann eben entsprechend dort falsch und ich habe eine falsche Coaches Challenge gezogen und es gibt dann auch noch dafür die Strafe, dann reden wir über einen 5-3. Also in dem Fall sollten sich die Coaches da schon sehr, sehr sicher sein. Dann gibt es noch eine zweite Änderung bei den Coaches Challenges und das ist für High-Sticking-Penalties. Das heißt also ein hoher Stock, eine Strafe wegen hohen Stocks und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass die Coaches da sagen können, okay, ich challenge das und zwar kann dann rausgefunden werden, ob das vielleicht der eigene Stock war desjenigen, der dort eben dann einen Stock ins Gesicht bekommen hat, ob es vielleicht der eines Mitspielers war oder ob es eben quasi nicht durch den Spieler verursacht wurde, der da eben dann entsprechend die Strafe bekommen hat, sodass man die Strafe zurückziehen muss. Auch da muss man ja sagen, normalerweise gibt es dann mindestens 2 Minuten, vielleicht sogar 2+2, also die 4 Minuten Strafe. Und wenn die Coaches Challenge nicht erfolgreich ist, gibt es da auch ein 5-3. Also ganz interessant, so ein bisschen erstmal natürlich, die Möglichkeiten sind gut, das den Coaches zu geben, aber eben auch in vielen Fällen dann sehr gefährlich, wenn das Ganze nämlich nicht funktioniert, dann reden wir über einen 3-5 dann aus Sicht des Teams, was diese Challenge da initiiert hat. Also das 2 Änderungen, was die Coaches Challenges betrifft. Dann geht es weiter. Dann hat George Parris vom Department of Player Safety Rede und Antwort gestanden, so ein bisschen jedenfalls, und hat dort erläutert, wie der Prozess funktioniert. Es gab auch die Möglichkeit für die General Manager, sich mal anzuschauen, wie das Ganze während eines Spieltags quasi abläuft. Da gab es einen Raum, wo, glaube ich, 13 Spiele dann auch waren und da saßen dann auch 13 Personen, also jeweils zugeordnet zu den Spielen, die sich diese Spiele angeschaut haben, wo eben dann auch entsprechend dort mal erklärt wurde, was die eigentlich machen und wie die diesen Prozess einleiten. Auch da wieder, es gab ein Interview mit George Parris, was ganz interessant war, aber für mich eher so ein bisschen Larifari. Also er hat natürlich gesagt, ja, da findet ein Prozess statt und es ist schon so, dass sie da gewisse Regularien haben und dass sie gewisse Struktur haben und so weiter. Aber trotzdem ist für mich immer noch nicht klar an vielen Stellen, warum sie denn Dinge nicht machen. Also das sind zum Beispiel auch Themen, die mich interessieren würden. Warum gibt es denn bei einem bestimmten Check keine Strafe? Ja, also das ist eben ein Punkt, wo du sagen musst, da ist noch Verbesserungsbedarf. Auch da kann die Liga noch viel mehr kommunizieren und viel offener dann auch mit gewissen Themen umgehen, finde jedenfalls ich. Ja, die weiteren Regeländerungen, das sind eigentlich eher dann kleinere Regeländerungen. Es ist zum Beispiel so, nachdem ein Tor verschoben wurde, darf in Zukunft keine Reihe mehr gewechselt werden. Vorher stand im Text irgendwie drin, dass wenn ein Skater das Tor verschoben hat, dann darf kein Reihenwechsel durchgeführt werden. Wenn natürlich der Torhüter das Tor verschoben hat, dann durfte ein Reihenwechsel durchgeführt werden. In dem Fall hat man einfach das Skater dann rausgenommen und sagt eben, egal welcher Spieler, darf kein Reihenwechsel durchgeführt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, nach einem Icing, genau, das sind so kleine Details, aber für euch vielleicht auch mal ganz interessant. Nach einem Icing war es bisher so, dass beim Face-Off danach der defensive Spieler ein Warning bekommen hat, wenn er beim Face-Off etwas falsch gemacht hat. Der offensive Spieler, der wurde direkt weggeschickt, wenn er was falsch gemacht hat. Jetzt ist es auch so, dass auch der offensive Spieler eine Warning bekommt. Also wenn ihr diese Face-Offs seht, dann ist ja manchmal so, der Linesman geht hin, will den Puck-Drop machen und geht dann aber wieder so ein Stück zurück und sagt dann nochmal irgendwas. Ne? Dann ist halt, hat ihm nicht gepasst, wie die Spieler da stehen. Der Schläger war zu weit unten schon, hat sich bewegt und so weiter. Und dementsprechend, entweder gibt es dann eine Warning oder aber eben der Spieler wird weggeschickt. Und in dem Fall ist es so gewesen, komischerweise, dass nach dem Icing, was ja einen Vorteil dann eigentlich für die Offensivmannschaft bringen soll, denn das Team, was verteidigt hat, hat ja versucht, den Puck zu klären und sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und dementsprechend sollte eigentlich das offensive Team Vorteil haben, aber der Nachteil war eben in dem Fall, der defensive Spieler, der am Face-Off steht, der konnte da quasi noch einmal so ein bisschen Quatsch machen, hat dann erst eine Warning bekommen, wohingegen der Offensive, vielleicht wenn er nur aus Versehen was falsch gemacht hat, gleich weggeschickt wurde. Also das wurde jetzt angepasst. Dann ist es so, dass sie daran arbeiten, diese EBAG, also die Emergency Goaltender-Regelung, zu verbessern. Aber da ist es auch so, wenn es da eine Änderung geben sollte, muss man das mit der Spielergewerkschaft, mit der Spielervereinigung eben aushandeln. Also da soll was kommen, aber ja, noch keine Details weiter. Es ist dann so, wenn ein Torhüter gewechselt werden muss, aufgrund von einer Gehirnerschütterung zum Beispiel, sind wir wieder beim Thema CTE, also wenn zum Beispiel ein Spieler fährt rein in den Torhüter, gibt es eben den Zusammenprall und der Torhüter ist verletzt und der Spotter, es gibt ja diese Spotter in der Arena, der sagt, hey, der hat vielleicht eine Gehirnerschütterung, der muss raus, dann darf ab sofort der Torhüter, der reingeht, sich 45 bis 60 Sekunden warm machen. Kann man auch irgendwie sagen, warum war das vorher nicht auch so, weil normalerweise müsstest du ja davon ausgehen, dass der Torhüter dann schon auch die Gelegenheit bekommt, sich ein bisschen warm zu machen. Das ist jetzt im Regelwerk festgelegt, der darf sich warm machen. Dann gibt es noch was, was ist vielleicht noch ganz interessant. Es dürfen keine Spieler mehr auf der Bande sitzen. Da gab es einen Vorfall im Spiel zwischen Minnesota und Winnipeg in diesem Jahr. Da wurde ein Linesman verletzt von einem Jets-Spieler, weil der eben auf der Bande saß und da hat er dann eben den Schlittschuh, die Kufe abbekommen. Das ist jetzt in Zukunft verboten. Da gibt es auch wieder dann eine Warning zuerst und danach gibt es eine Bankstrafe. Irgendwo stand, das ist die Alex Ovechkin-Rule, weil der das ja sehr, sehr gerne macht. Der sitzt da gerne auf der Bande. Also das dürfen die Spieler in Zukunft eben nicht mehr, einfach aus Sicherheitsgründen. Das ja auch macht Sinn. Es soll keinen Linienwechsel geben, wenn ein Puck an die Torwartmaske gekommen ist. Also da gibt es dann eben ein Face-Off in der Defensivzone. Und ja, die Seite darf dann da ausgewählt werden, aber es gibt kein Face-Off. Was gibt's sonst noch? Ach ja, dann diese Possession and Control on Offside. Da gab es ja vor 2 Jahren zum Beispiel das eine Tor oder die eine Szene mit Cale Makar, wo der reingeskatet ist in die offensive Zone, wo er quasi den Puck nicht am Schläger hatte. Aber trotzdem wurde nicht auf Abseits entschieden. Da wurde gesagt, naja, ne, also er hat ja noch Kontrolle gehabt. Und diese Regelauslegung, oder beziehungsweise er hat keine Kontrolle gehabt, je nachdem. Ne, und diese Regelauslegung ist anscheinend im Moment so, wie sich die General Manager das vorstellen. Da soll es keine Regeländerungen geben. Und es wurde auch da gesagt, dass es nur einen Fall gab mit Minnesota dieses Jahr, wo es da mal Unklarheiten gab. Haben wir dann die Szene auch angeguckt, also das war schon etwas, wo man, da haben sie dann auf Abseits entschieden, wo Johansson, glaube ich, den Puck dann da hatte. Also, naja, schaut euch das in den Videos dann an. Das ist jetzt schwer, glaube ich, im Podcast das Ganze zu erklären. Was ich interessant fand, und deswegen komme ich auch wieder zurück zum Department of Player Safety, bei den Major Penalties for Boarding, da haben sie gesagt, die General Manager, die derzeitige Auslegung, eine große Strafe und eine Spieldauer bei einer sichtbaren Kopfverletzung soll beibehalten werden. Jetzt sage ich nicht, dass man diese Auslegung ändern muss. Also das sollte schon so sein, wenn ich sichtbar auch die Kopfverletzung habe, ist das in Ordnung. Aber da sind wir dann wieder beim Thema Jordan Eberle, letzte Playoffs. Ich breche meinem Gegner den Halswirbel und krieg aber 2 Minuten. Und da ist dann die Frage, auch da gab es ja danach nichts vom Department of Player Safety. Das sind dann halt wieder Dinge, wo ich sage, was soll der Quatsch? Also warum kann man da nicht versuchen, eine einheitliche Regelung zu finden, wenn es ein Bandencheck ist und so eindeutig ist, dann gibt es eben die 5 plus Spieldauer und diese Auslegungssache mit den 2 Minuten. Naja, also das gefällt mir da an der Stelle noch nicht, was sie da beschlossen haben oder eben auch nicht, weil sie keine Regeländerung beschlossen haben. Es gibt keine Änderung bei der 3 gegen 3 Overtime. Da ist es so, dass sie erstmal das Ganze so lassen wollen. Da gab es auch Diskussionen und Ideen, dass man dort ähnlich wie zum Beispiel beim Basketball so eine Art Backcourt-Violation einführt. Also ich sage jetzt mal, beim Basketball gibt es eben die Regelung, dass man innerhalb, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es sind 6 Sekunden, innerhalb von 6 Sekunden auf der anderen Seite sein muss. Der Schiedsrichter zählt auch immer quasi dann mit und wenn man dann eben wieder zurückgeht, dann bekommt das andere Team den Ball. Und beim Eishockey hat man jetzt drüber nachgedacht, in der Verlängerung bei der NHL, bei dem 3 gegen 3 das Ganze auch zu machen, weil es mittlerweile so ist. Früher war es halt so ein bisschen Run and Gun, diese 3 gegen 3 und mittlerweile, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, haben sich die Teams ja sehr spezialisiert und es ist jetzt so, dass oft dann auch, wenn keine wirkliche Torchance entsteht, der Spieler in Puckbesitz einfach wieder rausfährt aus der offensiven Zone, lässt seine beiden Kollegen wechseln und fährt dann mit dem anderen Paar dann quasi wieder rein und versucht einen Angriff neu zu initiieren. Und um das so ein bisschen zu vermeiden, dies dauernd rauszufahren, hatte man eben die Idee, dass man sagt, okay, wenn du einmal im offensiven Drittel bist, dann darfst du vielleicht nochmal raus aus der offensiven Zone, du darfst aber nicht mehr in deine eigene Hälfte, solche Dinge. Da haben die General Manager gesagt, sie wollen das Ganze eigentlich so ein bisschen vermeiden, dass das aussieht wie in der NBA. Dementsprechend bleibt das erstmal so. Und was sie auch nicht machen ist, sie verlängern auch die Overtime nicht. Da gab es eine Studie, das ist ganz interessant, in der ECHL. Da wurde das Ganze verlängert, die Overtime, auf 7 Minuten. Und da endeten 75% der Spiele nach Verlängerung. Und in der NHL bei 3 gegen 3 sind es im Moment knapp 70%. Also kein wirklicher Zuwachs durch diese 2 Minuten. Ich persönlich hätte gesagt, warum macht er nicht gleich 10 Minuten? Weil für mich ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, bei 10 Minuten wesentlich höher dann insgesamt, weil dann irgendwann auch die Spieler ein bisschen müde sind. Aber ja, gut. Die NHL hat sich eben erstmal so entschieden. Es bleibt bei 3 gegen 3 und bei der Länge von 5 Minuten. Weitere Themen, die angesprochen wurden, waren natürlich Expansion/Relocation der Arizona Coyotes. Und da wurde Bill Daly angesprochen, die Nummer 2 hinter Gary Bettman. Und da wurde gesagt, es gibt jetzt ja so eine Auktion quasi in Tempe ist es, meine ich, bei Glendale, wo im Prinzip nochmal wieder Land verkauft werden soll. Und auf diesem Land könnten theoretisch die Arizona Coyotes dann eine Halle bauen. Und da wurde er gefragt, so unter dem Motto, naja, also dieser Prozess ist ja im Gange. Reicht es denn der NHL, wenn im Juni diese Entscheidung getroffen wird? Und da hat er gesagt, wenn im Juni die Entscheidung getroffen wird, dann ist es eigentlich für uns schon zu spät, um gewisse Dinge einzuleiten. Er hat nicht gesagt konkret, was das ist, aber man kann sich das Ganze ja denken. Das heißt also, entweder die NHL entscheidet jetzt im April oder Mai, sage ich jetzt mal, ob die Arizona Coyotes an einen anderen Standort gehen, zum Beispiel nach Utah oder wohin auch immer, nach Salt Lake City wäre es dann konkret, oder aber die NHL sagt, naja, also da wir sowieso keine Entscheidung vor Juni haben, sagen wir, sie bleiben einfach noch weiter da und spielen auch in der nächsten Saison in der Mullet Arena. Und diese ganze Situation rund um die Arizona Coyotes, die ist halt einfach unbefriedigend, aber auch da habe ich schon einige Podcasts drüber geredet, dementsprechend wollen wir das heute jetzt nicht weiter vertiefen. Ein weiteres Thema, was dort angesprochen wurde und wo zumindest kurzzeitig drüber gesprochen wurde, ist das Thema Long-Term Injury Reserve. Da gab es natürlich jetzt wieder viele, viele Stimmen nach der Trade-Deadline, die zum Beispiel die Vegas Golden Knights kritisiert haben, die gesagt haben, naja, die machen da Dinge, die sind nicht ganz koscher. Und das Thema hatten wir ja in vergangenen Jahren auch schon an einigen Station oder bei einigen Fällen, bei einigen Teams, bei einigen Spielern. Und ich muss sagen, mich hat nicht überrascht, dass jetzt in diesem Fall dort gesagt wurde, es ist erstmal so in Ordnung, wie es ist, weil das, was die Vegas Golden Knights machen, also wie gesagt, Mark Stone mit einer gerissenen Milz, ist schon ein anderes Thema für mich als damals die Geschichte bei Kucherov, wo er ja schon lange dann wieder im Training war und Mark Stone ist eben jetzt wirklich im Moment noch verletzt. Also ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden, immer auch von Fall zu Fall gucken. Und das hat mich jetzt nicht überrascht, dass die General Manager da gesagt haben, nee, da wollen wir jetzt nicht groß drüber reden. Dann gibt es ein paar konkrete Daten. In den letzten Wochen habe ich euch ja zur Global Series oder Global Challenge, je nachdem, auch ein paar Daten geliefert. Und es gibt auch Daten zum Four Nations Face-Off. Das ist ein Best-on-Best-Turnier mit 4 Nationen, was im Frühjahr 2025 stattfinden soll, während der NHL-Saison. Und die 4 Nationen, die da spielen, sind Kanada, die USA, Schweden und Finnland. Und das Ganze findet statt vom 12. bis 20. Februar. Hier steht immer noch nicht genau, wo. Vermutung ist, dass es Boston und Toronto sein werden, die beiden Städte. Und es wird so sein, die letzten NHL-Spiele werden am 9. Februar stattfinden. Das ist der Super Bowl Sunday 2025. Und dann ist es so, dass die Teams, diese 4 Nationalmannschaften, werden vom 10. bis 11. Februar trainieren. Und am 12. Februar wird dann das Turnier losgehen. Und dieses Turnier wird dann am 20. enden. Und die Teams und die Spieler, die eben nicht in den Nationalmannschaften sind, nicht die Teams, sondern die Spieler in den NHL-Teams, die nicht zu diesen 4 Nationalmannschaften gehören, die haben vom 9. bis 17. Februar frei. Am 18. Februar beginnt für die das Training und am 22. Februar beginnt dann die NHL-Saison wieder. Also im Grunde könnt ihr euch merken, ein Break vom 10. bis 22. Februar im normalen NHL-Schedule und alle, die zu diesen 4 Nationalmannschaften gehören, die spielen dann vom 12. bis 20. Februar ein Turnier Best on Best. Dann hat Gary Bettman noch gesagt, 6,2 Milliarden Dollar ist das Hockey-related Revenue wahrscheinlich für die Saison 23 und 24. Was sagt das jetzt, wenn man das Ganze halbiert, weil das zwischen den Besitzern und den Spielern 50-50 geteilt wird? Und wenn man dann das, was überbleibt, diese 3,1 Millionen durch 32 teilt, dann kommt man irgendwo bei 97 Millionen raus. Und das könnte man jetzt schließen, wäre theoretisch der Salary Cap. Das wird aber im nächsten Jahr nicht so sein. Aber man kann aufgrund dieser Einnahmen und aufgrund der Erträge dort sagen, dass ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren der Salary Cap in Richtung 100 Millionen steigen wird. Wir hatten jetzt in diesem Jahr eine kleine Steigerung. Im nächsten Jahr werden es ja wahrscheinlich dann 4 Millionen sein. Frag mich jetzt aktuell nicht, wie das Ganze dort ausgerechnet wird. Das ist auch immer so ein bisschen mit Verzögerung, dass man auch nicht immer direkt alles dann reinfließen lässt in den Salary Cap. Auf jeden Fall wird das Salary Cap ansteigen in den nächsten Jahren, was ja für die Spieler erstmal gut ist und vielleicht dann auch erstmal für die Fans, denn dann besteht zumindest in den nächsten Jahren erstmal wieder ein bisschen mehr Handlungsmöglichkeit für die General Manager. Dann schaue ich nochmal einmal in meine Notizen. Ich glaube, das war es weitestgehend, was dort besprochen wurde. Wenn euch irgendwas fehlt, wo ihr sagt, hey, da habe ich gehört vom Board of Governors, vom General Managers Meeting, warum hast du da nichts drüber erzählt, dann sehr gerne @Lars_Mar bei X oder info@sportpassion.de als E-Mail, da könnt ihr mich erreichen. Dann gibt es noch zwei kleinere Themen, beziehungsweise das eine Thema ist, dass Tom Wilson ein Hearing hat, weil er beim 3:7 der Washington Capitals gegen die Maple Leafs Noah Gregor einfach mal seinen Schläger durchs Gesicht gezogen hat. Ich verstehe übrigens nicht, warum er da nur 2+2 für bekommen hat und nicht einfach gleich 5. Aber gut, auch das ist ja wieder Best Referees in all of sports. Was man auch sagen muss, Wilson ist natürlich ein Wiederholungstäter und ich gehe mal davon aus, dass er da also Minimum 5 bekommen wird. Eigentlich hat er ein In-Person-Hearing dort angeboten bekommen. Das heißt also, es können auch über 5 hinausgehen. Ich gehe mal davon aus, dass man erstmal eine zweistellige Zahl da ansetzen wird, weil er eben Wiederholungstäter ist. Und dann gibt es vielleicht nachher wieder diesen Prozess mit einem neutralen Schiedsgericht, wo dann im Prinzip die Strafe ein bisschen reduziert wird. Aber ich würde davon ausgehen, dass er da mindestens 10 Spiele Sperre für bekommt. Und es ist auch absolut dämlich und vollkommen überflüssig, diese Aktion. Das 3:7 übrigens passt richtig schön rein. Ich habe ja in der letzten Folge darüber geredet, dass die Capitals ein negatives Torverhältnis haben. Auch da wieder, also vorher, ne, sie gewinnen mal 2-1, 2-1, dann war, glaube ich, ein 6-3 oder 6-2 mit dabei. Ja, und dann verlieren sie halt aber 7-3 und dieses Torverhältnis ist dann eben wieder genau dadurch schon fast wieder zerstört, wenn man diese 4 Spiele zusammenzählt durch eine hohe Niederlage, die sie da kassiert haben gegen die Toronto Maple Leafs. Ja, und das letzte Thema, das ist leider auch ein wiederkehrendes Thema. Ich habe auch überlegt, ob ich was dazu sage, weil es mich selber teilweise nervt. Aber ich finde schon, dass man da immer wieder was zu sagen muss, weil ich halt einfach auch ein Thema finde, was so nicht in Ordnung ist. Es geht mal wieder um John Tortorella, den Coach der Philadelphia Flyers. Da hatten wir auch in einer der letzten Ausgaben schon das Thema, dass er 2 Spiele Sperre bekommen hat, weil er sich daneben benommen hat im Spiel in Tampa Bay. Und jetzt war es so, erstmal alles in Ordnung. John Tortorella hat Sean Couturier, seinen Captain, als Healthy Scratch aus einem Spiel rausgelassen. Das heißt also, jemand, der im Prinzip dann auf der Tribüne sitzt, der durfte das Spiel gegen die Toronto Maple Leafs dort nicht spielen. So, und das sind immer Aktionen. Healthy Scratch ist oft so, also oft trifft ein Healthy Scratch Spieler, die eher in der dritten, vierten Reihe spielen oder der siebte Verteidiger oder so. Das heißt also, die NHL-Teams haben natürlich zum Beispiel auch bei Auswärtstrips immer mehr Spieler mit dabei, für den Fall, dass sich jemand verletzt, dass du kurzfristig auch jemanden nachrücken lassen kannst. So, und das heißt aber, für das Spiel sind dann eben Spieler dabei, wo die NHL-Vereine dann sagen, okay, komm, dieser Spieler spielt jetzt heute eben nicht und dementsprechend ist der ein Healthy Scratch. Im Normalfall, wie gesagt, trifft das eher Spieler, die in den unteren Reihen sind oder im unteren Verteidigerpaar. In diesem Fall war es aber so, dass Tortorella dann Sean Couturier ausgewählt hat, seinen Mannschaftskapitän, den Mannschaftskapitän, den er unter anderem auch mit vor ein paar Wochen noch empfohlen hat als Mannschaftskapitän. Die Flyers hatten zu Saisonbeginn keinen Mannschaftskapitän. Tortorella war auch einer, der zu Saisonbeginn gesagt hat, ich brauche keinen Mannschaftskapitän, das machen wir alles so, das funktioniert so. Er war dann aber wohl auch jemand, der hinter den Kulissen dafür Werbung gemacht hat, dass eben Couturier Mannschaftskapitän wird. Und jetzt hat er eben entschieden für das Spiel gegen die Maple Leafs, dass Couturier da auf der Tribüne Platz nehmen darf und eben dann dieses Spiel nicht absolvieren darf. Das ist insoweit erstmal alles für mich in Ordnung. Dann war es aber so, dass Tortorella vor dem Spiel morgens keine Fragen beantwortet hat. Also ich glaube, es gab gar keine Media Session vor dem Spiel. Und dass er nach dem Spiel gesagt hat, ich rede über die 20, mit denen wir heute gespielt haben und nicht über andere so. Und das finde ich beides insoweit auch noch in Ordnung. Aber jetzt war es so, jetzt ist es ein, zwei Tage später und dazwischen kam dann auch raus, dass Couturier überhaupt nicht glücklich damit ist, dass der sich beschwert hat über seinen Agenten auch, dass er gesagt hat, also ich weiß gar nicht so richtig, warum ich jetzt nicht spiele und ich bin unzufrieden damit und das ist sehr frustrierend, diese Situation. Und da ist es dann so gewesen, dass jetzt wieder vor dem nächsten Spiel der Philadelphia Flyers auch beim Training dann einfach die Frage gestellt werden sollte oder dass jemand von den Journalisten Fragen stellen wollte oder eine Frage stellen wollte zu Sean Couturier. Und dann sagt Tortorella, I'm not talking about Sean, ich rede da nicht drüber sozusagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht und irgendwo finde ich das dann auch wirklich, das habe ich glaube ich bei Twitter auch geschrieben, John Tortorella ist schlecht für die NHL. John Tortorella vermittelt ein dermaßen schlechtes Image für die Liga. Das ist absolut unprofessionell, was dieser Mann da macht. Der hat, nochmal, er hat einen Riesenjob gemacht bei den Flyers. Ich hätte nie erwartet, dass die da stehen, wo sie jetzt stehen. Sie sind immer noch auf einem Playoff-Rang. Sie werden mit viel Glück und wenn sie einen guten Einsatz zeigen, die Playoffs erreichen. Hätte ich nie erwartet. Kudos, super. Der Mann sollte auf jeden Fall bei Coach of the Year mit dabei sein. Normalerweise. Nur, da sind wir beim Punkt. Er redet immer über Accountability für die Spieler. Also, dass die Spieler auch sozusagen dafür einstehen müssen, dass es gewisse Werte gibt, dass es gewisse Strukturen gibt, dass sie dann, wenn sie Dinge auf dem Eis machen müssen oder auch neben dem Eis, dass man professionell arbeitet, dass man als Profi arbeitet, dass man pünktlich ist, dass man im Training Sachen macht, die eben dazugehören, dass man das macht, was der Coach sagt und so weiter und so weiter. Und genau das fordert er von seinen Spielern ein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Alles in Ordnung. Oldschool-Coach, andere Coaches machen das auch. Aber es gibt auch eine Accountability für Coaches und eine Accountability gegenüber den Medien und dann auch gegenüber den Fans. Und wenn ich meinen Kapitän als Healthy Scratch auf die Tribüne schicke oder dann eben in dem Fall war wahrscheinlich Couturier gar nicht in der Halle, dann muss ich auch Fragen dazu beantworten. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, wenn John Tortorella dann da gefragt wird, dass er dann sagt, also pass auf Leute, schaut euch doch einfach mal die letzten Spiele an. Der hat ein Tor gemacht in den letzten 25 Partien. Er war uns vielleicht ein bisschen zu langsam, was das Forechecking betrifft. Er war uns nicht körperlich genug. Es gab diverse Gründe dafür. Ich will gar nicht in alle Details reingehen, aber das sind die Gründe, warum wir Sean heute eben nicht im Kader haben oder im letzten Spiel nicht im Kader hatten. Und ich kann verstehen, ich habe das vielleicht nicht gut genug erklärt. Ich habe mit ihm jetzt geredet, das Thema ist geklärt, fertig. Das ist für mich ein professioneller Umgang mit dieser ganzen Thematik. Das ist für mich eine professionelle Art und Weise, wie man diese Szene oder diese Thematik auch behandeln kann. Aber das, was Tortorella macht, ist Kindergarten und absolut nicht das, was er selber von seinen Spielern verlangt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht in Philly und ich weiß auch nicht, ob ich ihm die Frage gestellt hätte, weil ich da als, ich sag jetzt mal Neuling, wenn du da bist, aus Europa hinkommst, du bist da vielleicht zwei Tage, hast ein oder zwei Pressekonferenzen, da willst du nicht unbedingt gleich für Unruhe sorgen. Aber ich hätte schon erwartet, dass irgendeiner der Veteranen dort unter den Medienvertretern einfach mal sagt, also Torts, sorry, aber so wie Larry Brooks das früher bei den Rangers gemacht hat, offenes Visier und sagt, pass mal auf, lieber John, du sagst immer, wir sollen sinnvolle Fragen stellen. Du hast gerade deinen Mannschaftskapitän aus dem Kader gestrichen für ein Spiel und willst jetzt Fragen dazu nicht beantworten, erwartest aber, dass deine Spieler die Accountability haben, die du von ihnen verlangst. Also das passt nicht zusammen. Warum ist das so? Warum willst du diese Frage nicht beantworten? Das wäre für mich was gewesen, wo man sagen kann, hey, offenes Visier, gut auf den Coach eingehen, nicht polemisch oder sonst was, sondern einfach sagen, hier, wie passt das zueinander? Das sind deine Standards für die Spieler, das sind deine Standards für dich selber. Für mich passt das nicht als Journalist. Erklär mir bitte, warum das für dich in Ordnung ist, wie du dich gerade verhältst. Und das ist eben etwas, was da nicht passiert. Ich habe Tortorella zum Beispiel, ich fand das auch großartig, bei der Geschichte, wo es um Kevin Hayes geht, da ist er ja auch mit offenem Visier einen Journalisten angegangen und hat gesagt, pass mal auf, hier werden Gerüchte verbreitet, dass Kevin Hayes der Grund dafür ist, dass jetzt ein junger Spieler, Gauthier war es, meine ich, getauscht wurde von den Flyers zu den Ducks. Warum macht ihr das? Und ihr macht sowas als Medienvertreter, das könnt ihr nicht machen. Da könnt ihr den Ruf zerstören von Kevin Hayes. Das fand ich großartig, dass für einen Spieler, mit dem er offensichtlich ein Problem hatte, was die sportliche Art und Weise betrifft, trotzdem eingestanden ist, weil er gesagt hat, das ist ein, he's a good man. Das ist ein guter Mensch, übersetze ich jetzt einfach mal. Das ist ein guter Mann, wo er sagt, ne, da könnt ihr natürlich ihn sportlich kritisieren, aber nicht irgendwie hier irgendwelche Gerüchte und sowas streuen. Da ist John Tortorella gut und dann hat er selber nicht, das muss man deutlich sagen, den Arsch in der Hose, da eine Frage zu beantworten und einfach eine kurze Erklärung dazu abzugeben, warum er Sean Couturier eben nicht im Kader hatte für das Spiel. Sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Und dann brauchen die Flyers auch nicht über einen Kulturwechsel reden und über Dinge reden, dass da ein neuer Wind einzieht und so weiter, wenn dann plötzlich in der Phase der Saison, wo es mal nicht so läuft wie am Anfang, der Coach erst ausrastet, aus dem Spiel fliegt, dann nicht von der Bank gehen will, dann wird der Kapitän auf die Tribüne gepackt und zu allem wird nichts gesagt, das wird alles so stehen gelassen, da gibt es keine Erklärungen dazu. Im Gegenteil stellt sich dann noch der Besitzer oder ich weiß nicht mehr, wer das war, der Vorstandsvorsitzende hin und sagt, alle Geldstrafen für Tortorella übernehme ich. Ja, herzlichen Dank, das ist ja eine tolle Kultur, die ihr da dann habt. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und ich finde dann auch, das ist auch für mich so ein Punkt heute in der heutigen Gesellschaft, dann auch online bei Social Media, wenn dann auch Fans der Flyers, wenn dann Journalisten das quasi kritisieren und bei Twitter dann eben auch sagen, naja, also das ist einfach nicht in Ordnung, was Tortorella da macht, wenn dann auch die Fans sagen, ja, aber das ist doch gut, er steht doch für sein Team ein, er verteidigt das. Es gibt für mich Dinge, wo ein Coach sein Team verteidigen kann. In dem Fall ist es aber so, da ist der Coach einfach nur die beleidigte Leberwurst und hat keinen Bock, sich mit einem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Ja, mein kleiner Shitstorm mal wieder. Aber auch da wieder, was habt ihr für eine Meinung dazu? Es würde mich wirklich interessieren. Sagt ihr, ihr seid ja auch alle LNHL-Fans. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Flyers-Fans hier mit zuhören, aber auch das würde mich interessieren. Seht ihr das anders, sagt ihr, hey, wieso, ist doch vollkommen in Ordnung, dann hat die Frage überhaupt nicht zu beantworten, das ist seine Entscheidung. Nochmal, natürlich ist das seine Entscheidung, ich nehme ihm die Entscheidung gar nicht weg. Alles in Ordnung, ich finde auch den Prozess in Ordnung, dass man sagt, auch der Mannschaftskapitän, wenn ich ein deutliches Signal setzen will, na, natürlich picke ich mir dann den Mannschaftskapitän raus, aber dann muss ich doch zumindest ein, zwei Sätze dazu sagen und nicht einfach sagen, nee, also ich rede nur über die, die gespielt haben und danach dann am nächsten Tag, nee, über den rede ich nicht. Finde ich unprofessionell. Joa, damit habe ich mal wieder ziemlich lange was gesagt und ziemlich lange auch etwas erklärt. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier so mache, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den Podcast auf mehrere Art und Weisen unterstützen. Und zum einen ist es so, ihr könnt das Ganze machen, indem ihr Supporter werdet. Auf steadyhq.com/sportpassion könnt ihr ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen und dann eben den Podcast regelmäßig unterstützen. Oder aber, wenn ihr sagt, naja, einmalig schmeiße ich 5 Euro in die Kasse mit rein oder 2 Euro oder was auch immer ihr wollt, ne? Also ne, müssen nicht die 5 Euro sein, dann paypal.me/sportpassion.de. Alles auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr dem Podcast folgen wollt, sehr, sehr gerne abonniert den Podcast, sagt es weiter, bewertet den Podcast bei iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Damit helft ihr mir, damit helft ihr, dass der Podcast weitere Verbreitung findet und ich dann auch vielleicht auch über die Einnahmen wieder ein paar andere Dinge machen kann. Wir haben die Global Series im Herbst, da werde ich sicherlich versuchen, an der einen oder anderen Stelle auch live vor Ort zu sein, aber das kostet eben auch und dementsprechend ist es da schön, wenn ich da so einen kleinen Support auch fürs Budget habe. Ansonsten gibt es von mir noch eine Empfehlung für die nächste Folge. Das ist eine Spezialfolge, das ist eine komplett englische Folge und zwar habe ich da ein Interview geführt mit Tal Pinchewski. Tal Pinchewski ist Produzent und Regisseur vom NHL Backstory Podcast. Das ist ein Podcast oder eine Podcast-Serie der NHL selber. Da gab es mittlerweile zwei Folgen. Die erste, da geht es um die Anaheim Ducks, die heißt Quack, Quack, Quack. Da geht es darum, um die Mighty Ducks of Anaheim Filme. Da geht's, oder Mighty Ducks Filme, dann wie die Mighty Ducks of Anaheim als Franchise entstanden sind, fand ich sehr, sehr interessant, mit Interviews mit dabei, mit ein paar Geschichten drumherum. Und die zweite Episode, die beschäftigt sich, die heißt Tales from the Deadline, also im Prinzip Geschichten zur Deadline sozusagen, zur NHL Trade Deadline, wobei man sagen muss, die Folge geht darüber hinaus, da geht es auch um die Eric Lindros Geschichte, da geht es um den Wayne Gretzky Trade, also ich würde eher sagen, Tales from NHL Trades wäre vielleicht der bessere Titel gewesen, aber auch da sehr, sehr interessant mit aktuellen Stimmen von Bill Guerin, mit dem ehemaligen Besitzer der Oilers, viele Sachen mit dabei, ich habe mit Tal ein Interview geführt, der war super nett, fand ich super kommunikativ auch bei dem, was er da erzählt hat, ein paar sehr interessante Sachen dort auch dann im Interview gesagt und wenn ihr da reinhören wollt, nächste Episode All English, aber trotzdem finde ich, es lohnt sich. Und ja, ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.